Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Basel zugeschaltet ist Herr Enno Schmidt. Herr Schmidt, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, guten Abend, Herr Steininger.
Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns dabei sind. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind Künstler, Autor und Filmemacher. Und Sie haben auch einen Film gemacht, der, man könnte so etwas sagen, wie ein Internet-YouTube-Hit geworden ist. Der Film heißt Grundeinkommen, ein Kulturimpuls. Und Sie haben mit diesem Film, aber nicht nur mit diesem Film, sondern mit einer ganzen Volksinitiative in der Schweiz auch einen großen Erfolg erreicht. Sie haben in der Schweiz durchsetzen können, dass es eine Volksabstimmung über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens geben wird. Darüber würden wir gerne reden, weil das heißt, zumindest in der Schweiz wird das als ernstzunehmender politischer Vorschlag diskutiert werden in den nächsten Jahren.
Ja.
Wann ist es denn soweit, dass es eine Volksabstimmung in der Schweiz zu dieser Frage geben wird?
Das ist noch offen, das liegt so zwischen 2 und 4 Jahren und
Okay.
wir sind froh, wenn es länger dauert. Ich darf noch kurz zu dem, was Sie einführend gesagt haben, sagen, das bin natürlich nicht ich alleine, sondern das sind
Das
sehr
ist
viele.
korrekt, ja.
Das hat begonnen mit Daniel Henni und mir und es sind eben viele, die da mitgemacht haben und das ist auch das, was es natürlich braucht. Das Besondere in der Schweiz ist eben dieses Instrument, direkte Demokratie. Und ich glaube, dass der große Erfolg dieser Initiative, die ja wirklich weltweit berichtet wurde, eigentlich als Botschaft vor allen Dingen dieses erste hat, nämlich das Instrument, dass die Bevölkerung initiativ sein kann. Dass es also so ein paar geben kann wie uns, die sagen, wir haben eine Idee, von der wir sicher sind, das ist zukunftsfähig, zukunftstragend und notwendig. Und dass es die Möglichkeit gibt, Unterschriften zu sammeln. Wir mussten 100.000 gültige Unterschriften sammeln von Menschen, die sagen, ja, darüber wollen wir abstimmen. Also nicht, wir sagen ja zum Grundeinkommen, sondern wir wollen das diskutieren und darüber abstimmen. Und dass das dann rechtsverbindlich ist. Das ist also in Deutschland und Österreich und anderen Ländern ja nicht so. Da gibt es nur die Volksbefragungen. Und hier ist es rechtsverbindlich. Und dieser Vorschlag, den wir da gemacht haben, es sollte also ein Grundeinkommen geben, hoch genug, um davon zu leben. Das wird jetzt in der Regierung erstmal angeschaut, dann wird es im Parlament besprochen, dann geht es in verschiedene Kommissionen, also Ministerien, Soziale, Wirtschaft und Justiz. Und da wird geprüft, was jetzt dieses Grundeinkommen bewirken könnte, was daran schlimm und schädlich ist. Und dann gibt es eine Empfehlung von der Seite wiederum ans Parlament. Und dann wird das Parlament schreiben, was es zu dieser Volksinitiative denkt. Und wir schreiben, was wir gut finden. Und das kommt dann zur Abstimmung. Darum braucht es einfach die Zeit. Und wir sind froh, wenn es lange dauert, weil wir jetzt diese Möglichkeit haben, auf dem Hintergrund einer rechtsverbindlichen Volksabstimmung, die kommen wird, wo man also nicht über irgendetwas diskutiert, was schön wäre, sondern das ist dann Gesetz oder nicht, dass wir auf diesem Hintergrund jetzt Zeit haben, hier weiter die Arbeit zu machen.
Bedingungsloses Grundeinkommen ist mittlerweile ja etwas, das vielen Menschen doch als Idee bekannt ist. Aber es ist doch noch immer eine Idee, die oft als eine schöne Utopie wahrgenommen wird. Ich würde gern heute mit Ihnen darüber reden, inwiefern Grundeinkommen wirklich auch eine Kulturinitiative ist, ein Kulturimpuls. Bevor wir dahin kommen, möchte ich aber ganz kurz nochmal abklären, was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen? Was kann es aus Ihrer Sicht bewirken? Und wie kann sowas funktionieren?
Also, was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen? Das ist, dass das, was man braucht zum Leben, um sich die Dinge kaufen zu können zum Leben, die Basis, die man als Einkommen braucht, dass das bedingungslos gegeben wird. Das heißt, dass es wirklich eine Freistellung ist, die sagt, dein Leben ist dir garantiert. Das tun wir gegenseitig. Wir sprechen uns gegenseitig dieses Recht auf Leben zu, ohne dass ich dafür vorher mich beweisen, verkaufen, einordnen oder sonst irgendetwas muss. Also es ist eine Betonung des Lebens als Basis für alles Weitere und auch natürlich ein Zusprechen eines Zutrauens, dass ein Mensch tatsächlich ein Mensch ist. Das bedingungslose Grundeinkommen würde zum Beispiel in der Schweiz 3.000 Franken sein können. Wir haben mal so als Zahl in den Raum gestellt 2.500 Franken. In Deutschland würde ich mal sagen, sind es 1.300 Euro. Das sind aber alles Sachen, die dann später kommen, wo man miteinander darüber sprechen wird, was ist denn jetzt das, was ein Mensch zum Leben braucht. Der Grundgedanke ist nichts anderes als der, diese Lebensbasis, das soll bedingungslos gegeben sein für alle, die auf die Erde kommen, und zwar lebenslang, unabhängig von irgendetwas, unabhängig von Wohlverhalten oder politischer Gesinnung oder ob jemand auch für Geld arbeitet, ob jemand sehr reich ist oder was auch immer. Das ist der Gedanke, und daraus leiten sich eigentlich dann alle anderen Überlegungen ab. Es ist eben nicht ein Modell, wo man jetzt etwas vorrechnet und ein Modell vorstellt, sondern es ist eine Idee. Und damit ist gemeint, es ist etwas, was sich weiterentwickelt und womit jeder selber umgehen kann. Und in dem, wie man damit umgeht, denke ich, merkt man auch schon, dass es ein Kulturimpuls ist, denn es geht für jeden immer an vieles, was man vorher anders gedacht hat. Und man kann sich selber erleben, wie man umgeht mit etwas, wo man selber neu denken muss. Mhm. Kant hat das mal sehr schön gesagt, Aufklärung ist der Mut, die Dinge mit dem eigenen Verstand zu betrachten. Die Sendung heißt ja Enlightenment, Aufklärung. Und ich denke, damit hat das viel zu tun, diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, dass sie im Innersten identisch ist mit der Idee von Demokratie, identisch ist mit dem, was aufgetreten ist an Menschenrechten. Das ist erstmal der Hauptpunkt. Und dann kann man sagen, ja, wie soll das funktionieren, wie kann das sein? Und dazu kann man im Prinzip sagen, die Frage, die ja da dann für viele gleich am Anfang steht, die aber eigentlich in der Abfolge der Entwicklung ziemlich weit hinten ist, wenn es wirklich um Einführung geht, das ist die Finanzierung. Und vielleicht ganz kurz dazu, dieses bedingungslose Grundeinkommen ist etwas, was als Höhe des Betrages heute im Prinzip jedenfalls die allermeisten Menschen sowieso schon haben, sonst könnten sie gar nicht leben, denn ohne Geld kann man nicht leben heute. Wir versorgen uns selber, niemand sorgt für sich selber, sondern sorgt für andere und wird von anderen versorgt. Womit das funktioniert, ist Geld. Also es geht nicht darum, dass man jetzt viel mehr Geld in den Kreislauf wirft, was dann Inflation bedeuten würde, sondern es geht darum, dass man dieses Geld, das es auch heute gibt, was die Basis finanziert des Lebens, dass man das umwandelt in die Bedingungslosigkeit. Das heißt, in allen Sozialleistungen, in allen Leistungen, allen Geldern, Einkommen, die heute von unserem Staat ausgezahlt werden, an Einkommen, an Sold, an Sozialleistungen, an Beamte, an Angestellte, in dem könnte man sagen, da kann das bedingungslose Grundeinkommen in seiner Höhe ersetzend wirken. Das könnte ein Schritt sein, sodass jetzt nicht Sozialleistungen abgeschafft sind, aber dass man sagt, wenn, sagen wir mal, das Grundeinkommen in Deutschland 1.000 Euro wäre, dann würden Sozialleistungen bis zu diesem Betrag nicht mehr nötig sein. Darüber hinaus, es gibt ja viel, auch bei Behinderungen, bei Krankheiten und so weiter natürlich schon, das bleibt, wie es ist, aber da ist das Geld, es ist bereits über die bestehenden Steuern beim Staat, und das könnte man eben, das könnte man sozusagen ersetzen. Das ist nicht neues Geld und nicht mehr Geld, sondern eine Umwandlung in die Bedingungslosigkeit. Und in all den anderen Einkommen, den Erwerbseinkommen, da wäre es dann nicht, weil wir das vorschreiben, also nicht als Modell, sondern einfach als Gedanke, als Überlegung, was wird da passieren? Naja, da werden die Löhne neu verhandelt werden. Das wird einfach passieren. Es wird die Frage auftreten, was bekommst du jetzt, wenn du hier kellnerst? Und du hast ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt, die Erwerbseinkommen werden entlastet von der Aufgabe der Existenzsicherung. Was man heute immer so schön sagt, was aber vor allen Dingen in den unteren Bereichen des Lohnzynismus ist, Anreiz durch Geld. Mhm. Das wäre dann wirklich so, das Einkommen, Erwerbseinkommen, Bezahlung von Arbeit, Bezahlung von Leistung, das ist ein Anreiz. Aber die Existenzsicherung ist nicht Teil der Verhandlungssache. So, das würde bedeuten, dass es da Verhandlungen gibt und mehr oder weniger auch da die Höhe des Grundeinkommens ersetzend wirken würde. Dass jemand, der, also ich nehme jetzt nur eine Zahl als Beispiel, der 2.000 Euro verdient, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro gäbe, dass es dann zum Beispiel so sein könnte, dass der für 1.000 Euro diese Arbeit auch weitermacht und 1.000 Euro Grundeinkommen hat. Er hat dasselbe wie vorher, aber das Erwerbseinkommen ist eben geringer, aber er hat nicht weniger. Das ist jetzt nur ein ganz, ganz prinzipielles Modell. Das ist natürlich in allen Branchen und in allen Unternehmen dann wirklich eine Verhandlungssache. Und man merkt schon, wenn jemand heute 1000 Euro verdient oder 800 und dein Grundeinkommen wäre 1000 Euro hoch, dann wäre die Frage, was machen wir denn jetzt? Dann würde er vermutlich nicht umsonst arbeiten, sondern dann könnte es gut sein, dass man sagt, naja, man zahlt jetzt vielleicht nicht mehr die 1000 von vorher oder die 800 von vorher, aber 400 oder 500 müssten schon sein. Das ist eine Annahme, die wahrscheinlich ist und die bedeutet, in den unteren Lohnbereichen würden die Menschen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen plus dem, was sie mit der Arbeit verdienen, mehr in der Tasche haben als heute. Und so kann man das auf die ganz hohen Lohnbereiche umgekehrt mal hochrechnen oder schauen, dass es ja auch so ist, dass man sagen kann, wo viel Spiel ist im Lohn, da kann es sehr gut sein, dass man sagt, naja, die Familie hat ja auch, es gibt ja ein Grundeinkommen für jeden Menschen, die Frau hat eins, die Kinder hat eins. Das könnte unter Umständen bei den höheren Löhnen mit in diese Verhandlungen fließen, sodass es sein kann, dass die höheren Löhne da eher etwas runtergehen, dass da stärker mehr als ein Grundeinkommen weggehen, ohne dass man deswegen weniger in der Tasche hat. So, und jetzt ist die Frage so, das ist ganz schön und gut, und wo kommt jetzt das Geld her? Ja, die Umwandlung ist, dass dieses Geld, was durch das Grundeinkommen nicht mehr in den Gehältern, Löhnen, Sozialleistungen und so weiter ist, dass das in die Bedingungslosigkeit umgewandelt werden muss, und das wäre über Steuern. Und da ist das, man kann jetzt über Einkommensteuerhöhe oder was auch immer sprechen, für mich ist das sehr deutlich und der einzige Punkt, der auch kongenial ist zum Grundeinkommen, dass man sagt, ja, das ist eine Steuer, die in den Ausgaben für Waren und Dienstleistungen mitbezahlt wird, also eine höhere Konsumsteuer, und die Rechnungsart ist Mehrwertsteuer, die würde erhöht werden, und zwar heftig, und würde das Geld, was dann weitergegeben wird, in die Grundeinkommen umwälzen, also transferieren. Da kann man jetzt lange sprechen noch über Mehrwertsteuer und Konsumsteuer und ob das jetzt gerecht ist oder nicht. Das ist vielleicht ein eigenes Thema, aber das ist das Prinzip, wie kann das funktionieren? Und die andere große Frage ist ja immer, wer arbeitet dann noch? Und das kann man vielleicht als ernsthafte Frage eingrenzen. Ich spreche ja viel, viel auch mit Unternehmern. Das ist ziemlich Konsens unter Unternehmern jetzt hier in der Schweiz, dass die sagen, naja, ungefähr 2/3 der Belegschaft bei mir, die sind in der Firma und sind dabei, und für die ist das jetzt nicht der Hauptpunkt mit dem Einkommen, und vor allen Dingen, die verdienen noch viel mehr als oder mehr jedenfalls als ein Grundeinkommen, die würden das nicht jetzt lassen. Die sind auch aus anderen Gründen da. Aber 1/3 oder 20% der Belegschaft, das sind doch Leute, die sind die schlecht bezahlten, das sind die, die auch nur temporär da sind und so weiter, die würden unter Umständen die Arbeit schmeißen. Und ich denke, auf so einen Bereich kann man das begrenzen. Es betrifft diese Frage, wer arbeitet dann noch, vor allen Dingen schlecht bezahlte Arbeit und Menschen, die eben, weil die Arbeitsverhältnisse so sind, weil das Unternehmen so sind oder wie auch immer, sich eben nicht mit dem identifizieren, was sie da tun, sondern das tatsächlich rein aus Geldgründen machen und in einem Bereich, der vom Grundeinkommen auch ersetzt würde. Und dann merkt man schon, jetzt bin ich aber gefordert, das mal mir zu überlegen, ist es jetzt tatsächlich so kulturvoll und menschlich zu sagen, die muss man zwingen? Dann finde ich es sehr interessant, dass man merkt, aha, jetzt komme ich eben in den Kulturbereich. Wir alle sind schöne alte Sklavenhalter und gehen davon aus, Menschen muss man auch zur Arbeit zwingen können. Uns nicht, mich nicht. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Die einen, die muss man durchaus auch strukturieren. Die können das nicht allein. Die muss man zwingen. Und für den Erfolg ist das nötig. Und der andere sehr einfache Gedanke, auf den kommt man nicht zu sagen, naja, wenn das so eine wertvolle Arbeit ist, die unverzichtbar ist, dann ist sie auch gesellschaftlich wertvoll. Warum bezahlt man sie denn dann nicht besser? Und dann kommt man auf diesen ganzen Bereich der sogenannten Drecksarbeit und merkt, naja, die ist dreckig, weil die Menschen so als Dreck angesehen werden, die den Dreck wegmachen. Die ist nicht dreckig, weil sie sinnlos wäre oder so, die ist sogar höchst sinnvoll, aber es wird schlecht bezahlt und die Menschen können sich nicht wehren.
Und das wäre mit einem Grundeinkommen. Wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf. Sie haben jetzt natürlich schon einige Fragen von mir auch vorweggenommen. Und ich möchte auch das Gespräch gar nicht so sehr jetzt in der Frage der Wirtschaftlichkeit und der Sozialverträglichkeit von Grundeinkommen machen. Da gibt es auch genügend Informationen, auch von Ihren eigenen Webseiten, wo man sich ansehen kann, dass es hier Modelle gibt, die versuchen, plausibel zu machen, dass es finanzierbar ist, dass es durchaus Probleme gibt. Ein Problem haben Sie natürlich jetzt auch angesprochen, das ist im Niedriglohnbereich die Frage der Motivation von Menschen. Da kommen wir aber direkt, und Sie haben es ja schon angesprochen, auch in eine Frage unseres Menschenbildes und auch unserer Vorstellung von Arbeit, inwiefern Arbeit einfach etwas sein soll, zu dem wir aus Existenz, Überlebenssicherung gezwungen sein sollen, oder ob es möglich ist, eine gesellschaftliche Realität zu entwickeln, wo das garantiert ist und sich unser Motiv zur Arbeit dadurch verändert. Wenn man jetzt einfach einige ihrer Annahmen einfach mal so stehen lässt und sagt, das Ganze ist finanzierbar, es ist mit einer Steuer gegenfinanzierbar. Ein Argument ist ja auch, dass dadurch, dass Sozialleistungen radikal entbürokratisiert werden kann, ist es teilweise sogar günstiger finanzierbar als viele der Sozialleistungen, die wir haben. Ist es etwas, das trotzdem sozusagen eine Luxus-Utopie ist, wo wir sagen, wir brauchen reiche Länder wie die Schweiz, die sich sowas einfach finanzieren können? Oder ist das etwas, das wirklich eine neue Vorstellung von Kultur, von Gesellschaft darstellt, das eine globale Wirksamkeit hat? Ist Grundeinkommen ein Kulturimpuls, der nur als Produkt der reichsten Staaten dieser Welt möglich ist? Oder ist das eine Vision, wo wir unser Verhältnis zur Arbeit, unser Verhältnis zur Kreativität anders und neu denken müssen? Und wenn ja, wie?
Ja, ich denke, es ist nicht ein Privileg der reichen Länder. Es gibt ja dieses Experiment in Otjivero in Namibia, wo ein Dorf gewesen ist, das für 4 Jahre so ein Grundeinkommen hatte. Und es ist auch nicht in Namibia die Frage, ob der Staat das Geld dazu hätte, sondern das sind einfach Machtfragen. Auf das Grundeinkommen hat dann der Staat eben nicht den Zugriff wie bei Almosen. Die Weltbank hat nicht den Zugriff wie bei Krediten, sondern es setzt die Menschen wirklich frei. Das ist in Namibia der Grund, warum das dann nicht weitergeführt wurde, weil man gesehen hat, es funktioniert so gut, die Leute sind dann selbstständig. Und das missgünstige Denken, das eigentlich verachtende, verächtliche Denken über die anderen ist dann einfach stärker, obwohl sämtliche Vernunft dafür spricht, es zu machen. Es ist in anderen Ländern natürlich nicht ein Betrag wie in Deutschland oder der Schweiz, aber die Kaufkraft ist ja auch das Maßgebliche. Mhm. Es gibt in Indien viele Bestrebungen, das zu machen. Es gibt in Brasilien Menschen, die fangen das an zu machen. Das sind dann geringe Beträge, die aber auch diese Wirkung schon haben. Also es ist nicht ein Privileg von viel Geld, sondern es geht eben um diese Lebensbasis und das ist gegeben. Außerdem sind viele der sogenannten armen Länder natürlich nicht arm, sondern da herrscht ein solches Chaos an Korruption und Kriminalität, dass die Gelder, die da sind, eben in irgendwelche wenigen superreichen Villen und Vermögen in der Schweiz zum Beispiel kommen. Also das ist, glaube ich, wenn man sich das anschaut, ist es nicht, dass das viele Geld da ist. Und das versuchte ich zu sagen. Es ist nicht die Sache des mehr Geld. Es ist die Sache, ob man einen Blick bekommt für die Zeit, in der wir leben. Und die Zeit, in der wir leben, ist nicht eine Überlebensfrage im materiellen Sinne. Das ist das Ergebnis der Leistungen der Menschen vor uns und der enormen Kreativität in Rationalisierung, in Computerisierung, Optimierung der Methoden. Wir leben in einer Zeit, in der Milliarden Maschinen arbeiten tun und immer mehr auch das übernehmen. Und gleichzeitig in einer Zeit, in der die Bewusstseinsentwicklung oder in das, wie wir Welt sehen, krass unterentwickelt ist. Also ein krasses, ein starker Zwiespalt, Unterschied zwischen dem, was wir eigentlich leben, wie wir leben und wie wir Dinge verstehen. Ja, wir leben von den Erzeugnissen der Menschen weltweit. Wir sind zusammen und verantwortlich für alles, was auf der Erde geschieht, allein durch das, was wir am Körper tragen und bringen unsere Sachen auch in die Welt und tun immer noch so, als wäre Arbeit, dass ich in den Wald gehe, ein Reh schieße und das nach Hause bringe zum Essen. Also als wäre das Ergebnis meiner Arbeit mein Einkommen. Das ist heute nicht der Fall. Das Ergebnis meiner Arbeit ist, dass Menschen ganz woanders etwas tun. Wir realisieren nicht diesen sozialen Zusammenhang, den wir eigentlich geschaffen haben. Und das ist für mich schon auch eben ganz arg eine kulturelle Herausforderung, ob das Bewusstsein und die Verantwortung für das Ganze dieses Planeten zum Zuge kommt oder ob man immer in diesem Klein-Klein bleibt, als wäre man noch in der Steinzeit und es geht um das materielle Überleben.
Lassen Sie mich doch,
Also ich
da,
denke, es
ja, lassen Sie mich doch hier auch
bitte.
nachfragen. Sie haben gesprochen, dass es hier auch darum geht, dass wir in einer Zeit sind, in der sich diese Frage an der Stelle, und Sie haben auch hier angesprochen, dass wir einfach durch die Arbeitsleistung vieler Generationen, durch Automatisierung, durch Computerisierung, durch Rationalisierung, in eine andere Situation gekommen sind im Verhältnis zur Arbeit. Und dass wir unseren Blick auf die Welt hier nicht dementsprechend verändert haben. Wenn ich hier nachfragen darf, was ist es wirklich, dass die Idee von bedingungslosen Grundeinkommen jetzt zeitgemäß macht? Wenn das so eine vernünftige Idee ist, wenn das so eine Idee ist, die wirklich so Sinn macht, wie Sie sprechen, und die eben nicht nur als Luxusidee Sinn macht, sondern auch in schwierigen Verhältnissen wie in Namibia oder in Indien, was ist es, dass es jetzt an der Zeit ist, dass diese Idee reift und reif ist für diese Welt? Und welche andere Sicht auf die Welt brauchen wir, um das wirklich sehen zu können?
Ich denke, das sind jetzt sehr, sehr viele Punkte, wo man da ansetzen könnte. Ich nehme einfach mal einen nur. Das ist der, dass man ja feststellen kann, dass viel der früheren Arbeit tatsächlich von Maschinen übernommen wird. Dadurch entsteht natürlich, dass es auch höhere Ansprüche an die Produktion gibt und so weiter. Aber das alles ist keine endlose Geschichte.
Ja.
Auch die Wachstumsgeschichte, das ist also immer mehr vom Gleichen, immer mehr, sind Sachen, die ja den Planeten zum Beispiel auch ans Ende führen.
Ja.
Dann ist es ziemlich entscheidend, dass Menschen sich auch entwickeln und dass wir heute schon auch, finde ich, wahrnehmbar anders Individualitäten haben, als das vielleicht noch vor 100 Jahren war, als Regeln und soziale Normen noch viel stärker waren. Also dass eine Entwicklung da ist in den Biografien, wie die heute aussehen. Es gibt viele Alleinerziehende, und ich darf das sagen, ich war auch alleinerziehend, das ist nicht der Normalfall, das ist nicht schön und gut, das ist schon ziemlich überfordernd und stressig und anstrengend, das tut man aus Verantwortung, weil es anders dann nicht mehr geht. Es gibt viel mehr Brüche in Biografien, es gibt viel mehr Wechsel in dem, wo ich arbeite, und es gibt ganz anders die Herausforderung, dass ich selber Sinn finden muss, der ist mir nicht so vorgegeben, wie das noch vor 100 Jahren war. Das sind einige Punkte. Die ganzen Herausforderungen, die da sind, ich habe ja gesagt, es ist nicht das materielle Überleben, aber natürlich kann jetzt jemand sagen, guck dir mal an, für den Großteil der Menschen geht es nur darum, und es verhungern heute mehr als je. Es sind übrigens auch heute mehr Menschen in Sklaverei als je und so weiter. Es ist ziemlich dringend nötig, dass wir das angehen, uns anzuschauen, was kann man tun, dass das nicht so ist. Es liegt nicht daran, dass keine Nahrung da ist. Es liegt nicht daran, dass wir zu blöd sind. Es liegt daran, dass irgendwie etwas hängen bleibt in alten Vorstellungen von dem, was Arbeit wäre. Und die alte Vorstellung ist aber nicht eine gute, die es ja auch gibt, sondern ist eine, die eigentlich dieses, dass ich in der Arbeit etwas gestalte an der Welt, mich auch weiterentwickle, mit anderen zusammen etwas für andere tue. Das ist viel zu wenig da. Durch die Ideologie von Profit und ich arbeite für Geld wird es eben zugeschmissen. Und das bedeutet aber Zerstörung. Das bedeutet auch Unterdrückung und Zerstörung, die zu Katastrophen führt.
Mhm.
Und ich glaube, das Grundeinkommen ist ein Weg zur Entwicklung, ohne dass es knallen muss.
Mhm.
Ohne Revolutionen und ohne das. Es ist an der Zeit, weil für immer mehr Menschen notwendig ist, dass sie nicht einfach irgendwelchen Linien und Rastern folgen, das geht gar nicht mehr, sondern dass man hinschaut, was ist für Kinder wirklich Schule, was ist wirklich Bildung. Ich finde, wir haben einen riesigen Verlust von Idee, von einer Idee von Bildung, einer Idee von, was ist Wirtschaft, was ist Unternehmertum. Das ist alles so zugekleistert mit dem Geld und mit einer rasterartigen Logik, die in überhaupt nichts Seelisches, in nichts Lebendiges reinkommt. Und so
döst
das so vor...
Verstehe ich Sie da richtig, dass Sie sagen, es gibt eine Vorstellung von Arbeit, die eigentlich eine tiefmenschliche Vorstellung ist, dass Arbeit ist etwas, das wir für andere Menschen machen. Dass die Arbeit, wie sie sich aber gesellschaftlich durchgesetzt hat, eine Vorstellung ist, dass wir Arbeit für Geld machen. Und das ist nicht das Gleiche, dass ein Ansatz wie ein bedingungsloses Grundeinkommen auch unsere Vorstellung von Arbeit verändern könnte, in der Hinsicht, dass wir unsere geistigen Energien und auch einfach unsere Fantasie wieder freikriegen, dass meine Lebensenergie, das, was ich in Produktivität, in Arbeit, in Kreativität in diese Welt bringen kann, nicht für Geld mache, sondern für das, dass wir einfach als Menschen mit Menschen hier sind. Das heißt, dass diese konkrete menschliche Beziehung, Arbeit ist etwas, das ich für Beziehungen mache, wieder eine neue Bedeutung gewinnt.
Ich würde ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, es deckt das auf, was sowieso stattfindet. Also ich habe das mit vielen durchgespielt, einschließlich mir selber. Niemand geht für Geld zur Arbeit. Aber viele denken das und sagen das und handeln danach. Mhm. Es ist für mich wie eine Schizophrenie, die da herrscht. Also wenn man weiter nachforscht, und das kann jeder für sich selber auch mal machen, dann wird man feststellen, das stimmt nicht, dass ich für Geld zur Arbeit gehe. Ich gehe dahin, weil ich mich gebraucht fühle, weil ich die Leute mag, was auch immer. Und das Geld spielt natürlich auch eine Rolle, weil ich brauche Geld zum Leben und das hängt zusammen. Und mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ist auch, ich möchte es davor sagen, dass jemand für Geld zur Arbeit geht, reich werden will, sich dadurch irgendwie besser fühlt, das ist ja alles nicht ausgeschlossen, das gibt's weiter. Ja. Aber mit dem Grundeinkommen, und da haben Sie recht, das trennt Arbeit und Einkommen auf der Höhe der Existenznotwendigkeit. Und dadurch wird das frei, was eigentlich sowieso Wesen der Arbeit ist und sowieso in den Menschen lebt, dass nämlich Arbeit das ist, dass ich etwas tue, worin ich eine Notwendigkeit sehe. Mhm. Worin ich sehe, dass es Bedarf gibt bei anderen. Und das macht Arbeit sinnvoll. Und das Schlimmste, was du Menschen antun kannst, ist Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das finde ich regelrecht grausam. Weil das überhaupt keinen Begriff mehr von Arbeit hat. Arbeit ist, dass ich etwas tue, wo ich wertvoll sein kann, wo ich Wertschätzung erfahre, wo ich was verändere, wo ich was tue für andere, wo ich merke, das tut denen gut. Ob ich jetzt Künstler bin, ob ich Mutter bin, ob ich Taxifahrer bin, ob ich Radiointerviewer bin, das ist wurscht. Es ist immer, wenn man hinguckt, es ist, dass ich etwas versuche zu tun aus dem, was ich wertvoll finde oder wo ich mich auch interessiert fühle oder begabt oder was auch immer, was ich anderen zugute tun kann. Das ist Arbeit.
Lassen Sie mich noch einmal,
das ist eine ganz andere Haltung.
Ja, lassen Sie mich noch einmal bei Ihrem Satz einhaken. Das ist schon eine ziemlich starke Ansage, wenn Sie sagen, niemand geht für Geld zur Arbeit. Ich würde mal sagen, wenn man so eine Straßenbefragung machen würde, würde das jetzt nicht unbedingt als Ergebnis rauskommen. Ich denke aber, und ich kann den Satz insofern sehr stark nachvollziehen, als wenn man sich überlegt, warum man das macht, was man macht, neben dem eben, dass man auch überleben möchte, ist, dass Arbeit Sinnzusammenhänge schafft und Beziehungen schafft, wo einfach das, was ich im Leben gestalten möchte mit anderen Menschen, durch meine Arbeitstätigkeit zum Ausdruck kommt. Das würde das heißen, ein Grundeinkommen würde einfach diese Motivation, die ja eigentlich, wenn wir in uns reinschauen und die in einem positiven Menschenbild eigentlich auch vorhanden sein sollten, dass wir eigentlich deswegen tätig sind, weil wir miteinander Menschen sind und in Beziehungen sind und sinnhafte Tätigkeiten dieser Welt entwickeln wollen, dass das durch ein Grundeinkommen wieder stärker in den Vordergrund kommen kann.
Ja, das würde stark in den Vordergrund kommen. Es ist aber gar nicht so sehr das Edle oder das Ideale. Also selbst jemand, der irgendwie in der Pizzeria in der Küche sauber macht und natürlich nur des Geldes wegen diesen Job macht, macht ihn aber in real mit dem Dahingehen, indem er unbedingt sucht, was daran sinnvoll ist und unbedingt auch sucht, wo er da irgendwie sich auch wertgeschätzt fühlen kann. Das meine ich. Ich meine gar nicht irgendwas Edles. Ich meine, dass ein Mensch immer auf der Suche ist nach dem, was ist sinnvoll daran. Wo kann ich einen Sinn in der Sache finden? Und das ist das Einzige, was einen auch irgendwie hält. Wenn es wirklich so ist, dass jemand nur des Geldes wegen zur Arbeit geht, das hält er nicht durch. Das ist nach einer Woche zu Ende. Also man findet irgendwie, dass man doch mit dem und dem gut kann und so weiter. Ich will nur darauf hinweisen, wie die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit ist, dass man immer Sinn sucht, Zusammenhang sucht. Und die Ideologie ist, ich gehe des Geldes wegen arbeiten. Es ist natürlich wahr, dass man auch des Geldes wegen arbeitet, weil man braucht Geld. Aber in der Arbeit selber spielt es in Wahrheit nicht die Rolle. Das wollte ich damit sagen. Die Trennung von Arbeit und Einkommen ist eben eine, die das viel stärker erlebbar macht und freisetzt, dass ich einen Lebensunterhalt brauche, etwas anderes ist, als dass ich arbeite. Und dass Arbeit heute eine größere Vielfalt braucht und es viele Felder gibt, in denen gearbeitet werden müsste und sollte und es nicht getan wird, weil es nicht bezahlt wird. Und deswegen diese Bezahlbindung der Arbeit losgelöst werden muss, damit die Dinge getan werden kann, die notwendig sind, aber nicht in den Bezahlbereich kommen. Und natürlich stimmt das also, dass es mehr zulässt, vielleicht auch an Kreativität, das muss man dann sehen. Es lässt mehr zu, dass man zum Beispiel den Wert der Arbeit auch aus der Arbeit selber zieht, dass man sieht, mit Tieren kann man nicht umgehen wie mit Maschinen. Also wie wir heute mit Tieren umgehen. Rationalisierung kann nicht über das Leben drüber weggehen. Solche Dinge zum Beispiel, dass Arbeit in sich überhaupt mal wahrnehmbar wird und damit wird, das finde ich, wird durchaus auch was Geistiges wahrnehmbar.
Aber ich nehme mal an, dass Sie auch häufig, wenn Sie diese Argumente vorbringen, damit konfrontiert werden, dass man ihnen vorwirft, ein sehr idealistisches Menschenbild zu haben und dass Menschen durchaus auch Sinn suchen und durchaus auch Bestätigung suchen. Aber eigentlich, Geld ist ja in sich nur ein Mittel, um Dinge zu kaufen. Ist es nicht einfach auch jetzt ein bisschen zu positiv gedacht, dass wir unsere Motivation hier wirklich aus der Sinnsuche selber finden für unsere Tätigkeit und dass das, was an Geld hier sozusagen mit als Motiv da ist, so in die zweite Reihe rücken kann?
Ja, ich glaube, also ich würde es auch nicht auf die Sinnsuche so zuspitzen, das ist dann etwas abstrakt, dann klingt das so wie Sinnsuche, das ist nebenbei. Jeder Mensch ist jeden Moment seines Lebens dabei, Sinn zu suchen und jeder Mensch ist jeden Moment seines Lebens dabei, die Dinge auch möglichst rational übrigens zu tun. Und jeder Mensch braucht und sucht ständig nach dem, wo ist Wertschätzung, wo ist was, wo ich mich sinnvoll finde im Sinne von gebraucht werden. Das ist nicht irgendwie ein positives Menschenbild, sondern das ist für mich einfach die Beschreibung dessen, was ist. Und es ist für mich ein utopisches und merkwürdiges, abstraktes Menschenbild, was den Menschen tatsächlich unter diese Anreiztheorie stellt, als wäre er gar kein Mensch, sondern als wäre er eigentlich eine Maschine, die mit Geld gelockt wird. Und wenn Sie sagen, positives Menschenbild, kann ich auch sagen, naja, so positiv ist mein Menschenbild nun nicht. Ich sehe ja, wie wenig heute gearbeitet wird. Also wie viel unglaubliche Faulheit da ist in Bezug darauf, sich anzugucken, was passiert denn eigentlich wirklich? Wie sind die Verhältnisse heute wirklich und wie hat es sich geändert? Da ist eine ziemliche Trägheit da. Das ist aber nicht, dass ich deswegen ein schlechtes Menschenbild habe, sondern dass ich das feststelle, es ist für mich durchaus umgekehrt. Es ist nicht ein positives, idealistisches Menschenbild, das sagt, die Menschen gehen doch zur Arbeit, weil sie gebraucht werden, darin einen Sinn finden, sondern ich sage, es ist eine kranke, wirklich kranke Vorstellung, die Menschen müssen mit Geld zur Arbeit getrieben werden. Das ist gesellschaftliches Gift. Das ist auch eine Wegnahme von Mensch. Und man kann ja sehen, was hier passiert und was zum Beispiel auch in unseren Ländern den Wohlstand macht. Das ist nicht Zwang und Druck, sondern das ist eben Engagement. Das sind Menschen. Und dieses Zutrauen zum Menschen, finde ich, ist absolut lebensnotwendig und überlebensnotwendig in den Zeiten, in denen wir jetzt sind und in die wir reinkommen. Darum denke ich, ist das nicht so sehr idealistisch einfach. So, also man kann, und ich möchte immer zurückverweisen, aus der Abstraktion, wie die anderen sind und so weiter und was es so für Sinnsuche gibt, zu sich selber zu kommen und sich selber das zu fragen. Es gibt ja diese schöne Umfrage, wo es hieß, was würden Sie tun, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt? Und da haben irgendwie 90%, glaube ich, gesagt, ja, ich würde schon meinen, natürlich würde ich weiterarbeiten, weil ich bin nicht so ein Loser, dass ich irgendwie was mache, was nichts ist. Ich finde es schon gut und richtig. Und nur 10% haben gesagt, nee, ich würde den Job schmeißen. Und die andere Frage, die war, was denken Sie denn, was andere tun würden? Da war es so, dass 80% gesagt haben, ja, die anderen, die würden aber nicht mehr weiterarbeiten. Das ist einfach so ein schönes Bild, ist auch ein Kulturproblem eben, wie sehe ich andere Menschen? Und deswegen immer für mich auch der Verweis zu mir. Also machen Sie diese Sendung jetzt des Geldes wegen? Ich nehme an, nicht. Und so kann man sich das selber fragen, welchen Anteil hat das Geld tatsächlich daran? Und wie wäre das für mich wirklich, wenn ich diese Grundlage des Lebens als Einkommen hätte? Und was wäre dann möglich? Und es kommt dann auch vieles Argument, es gibt auch viel größere Probleme. Ja, aber diese größeren Probleme können wir gar nicht lösen, wenn die Menschen nicht freigestellt sind, die Dinge zu tun, die dran sind und sich zu kümmern um Hunger, um politische Verhältnisse, um andere Formen in Unternehmen, mehr Kultur in Unternehmen, die aber nicht aufgesetzt von oben kommt, sondern von den Menschen kommt und so weiter. Das Grundeinkommen ist insofern ein Schub, dass mehr von dem zum Zuge kommt, was Menschen wertschätzen, was Menschen wollen. Und das ist dann vielleicht die Grundsatzfrage. Trauen wir zu, dass Welt und Gesellschaft von Menschen gemacht wird, oder wollen wir da irgendwelche abstrakten Formen, die das bestimmen, über den Menschen hinweg?
Aber lassen Sie mich doch die Frage umgekehrt stellen. Sie haben ja gesagt, dass es eine kranke Vorstellung ist, dass Menschen Geld brauchen, um zur Arbeit getrieben zu werden. Wenn das eine kranke Vorstellung ist, wie kommt es, dass diese kranke Vorstellung die vorherrschende ist? Also wie kommt es, dass wir eigentlich meinen, dass wir und auch wir selber mit Geld zur Arbeit getrieben werden müssten? Wenn das so krank ist, was ist die Ursache dieser Krankheit?
Also krank ist es für mich da, wo das eben zum Alleinigen erklärt wird. Das möchte ich dann realisieren, damit es nicht jetzt so dogmatisch rüberkommt, aber ich habe es so gesagt, das ist schon richtig. Natürlich ist für Menschen Geld auch durchaus ein Anreiz zum Arbeiten. Das wollte ich damit gar nicht in Frage stellen und das kritisiere ich auch gar nicht. Ich spreche von dieser Lebensgrundlage. Und ich denke, was da passiert ist, dass dieser Gedanke mit dem Geld, dass sozusagen alles unter diesem Geldschleier liegt, dass alles unter diesen Geldkriterien gesehen wird, dass man meint, der Sinn eines Unternehmens wäre Geldprofit. Das ist für mich, dass es einfach wie ein Selbstläufer im Denken ist, wo das immer sklerotischer, immer bekloppter wird, immer mehr eigentlich diese Form, diese Abstraktion ist, unter der immer weniger von Menschen in Erscheinung tritt. Und das finde ich krank. Natürlich spielt Geld eine Rolle und natürlich ist es ein Anreiz und so weiter, das kann ja alles sein, aber dass sozusagen die wirklich stattfindenden Dinge darunter nicht mehr vorkommen, das finde ich das Kranke. Also zum Beispiel auch Unternehmen haben das Ziel, Profit zu machen, ist Quatsch. Unternehmen haben das Ziel, was Gutes für andere zu tun. Das ist die Wirklichkeit. Das wird aber heute gesehen erst einmal als Weichei. Aber umgekehrt, wenn man in Unternehmen geht und spricht mit den Menschen, dann merkt man, das ist das, was eigentlich da auch stattfindet. Und das meinte ich mit der Schizophrenie. Mhm. Was wir so im Kopf haben als Ideologien, ist nicht das, was wir eigentlich tun. Mhm. Was wir im Leben eigentlich vorhaben oder überhaupt, man kann sich ja fragen, wie kommt man überhaupt zu dem Gedanken, dass Menschen nichts tun wollen? Kommt man eigentlich da drauf? Woher weiß man das eigentlich? Merkt man weiß das nur, manche Menschen wollen nicht gezwungen sein, in irgendwelche Jobs reingehen zu müssen oder dies oder das zu machen. Aber nichts tun will ja gar keiner. Also vielleicht ist das, was Sie ansprechen, wirklich ein ganz, ganz zentraler Punkt, der bedeutet, kann ich hingucken, wie ich selber es mache und kann ich wirklich mehr und tiefer hinschauen, wie machen es andere, was findet wirklich statt oder überschwemmt einen dieses Vorgedachte, sich mal Vorgekaute, was ja auch in den Nachrichten immer kommt, diese Parolen, Soziales, was Arbeit schafft und so weiter. Also wie weit komme ich selber davon los, zu gucken, was ist es eigentlich? Und dann ist es auch offen, ne? Dann muss man auch sagen, das ist offen, es kann ein Mensch ja auch dazu kommen, der sagt, ne, ich gehe wirklich nur des Geldes wegen arbeiten. Und Punkt. Kann ja sein. Aber ich glaube nicht, dass ein Mensch leben kann, der das macht.
Ja, was ich einfach so interessant finde, wenn ich Ihnen hier zuhöre, ist einfach mit Ihren Gedanken mitgehend, wird ja offensichtlich, wie einerseits diese Idee, dass wir Arbeit wegen Geld machen, wirklich eine sehr starke Selbstverständlichkeit ist, die wir selbstverständlich annehmen. Also ich kann es zumindest in mir beobachten, wie das einfach wirklich ein Gedanke ist, der aus welchen Gründen auch immer eine große Selbstverständlichkeit hat. Wenn man diesen Gedanken aber ein bisschen anklopft Und ich glaube, das, was Sie auch immer machen, wenn Sie sagen, wenn man sich selber fragt, ja, was ist eigentlich mein Motiv, wir dann auf Dimensionen unseres Menschseins kommen, wo ganz offensichtlich und nicht nur bei mir selber, sondern auch bei den Menschen, die ich kenne und eigentlich bei so gut wie allen Menschen, die ich kenne, einfach ganz andere Motive ganz klar sichtbar werden, wo ich weiß, natürlich wollen die Menschen auch Geld haben. Das haben Sie ja auch jetzt wieder mit betont, das ist nicht der Punkt. Aber ich weiß, die Menschen, die ich kenne, die wollen sehr viel mehr. Und dieses sehr viel mehr ist jetzt nicht unbedingt jetzt in Geldwerten festmachbar, sondern das sind einfach Formen, und die können dann sehr unterschiedlich aussehen, wie Sinn im Leben gelebt werden kann. Und das kann einfach sein, dass es einfach humane Beziehungen sind, oder es kann was ganz Idealistisches sein. Aber was ich spannend finde, und was dann wahrscheinlich auch mit diesem Kulturimpuls zu tun hat, den das Grundeinkommen, schon allein die Grundeinkommen-Debatte wahrscheinlich auslöst, ist, dass dieses fixe Denken, das fixe arbeitsgeldbezogene Denken ein bisschen durchlöchert wird, wenn man fragt, was sind denn eigentlich die Motive, dass wir als Menschen tätig sind.
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Und dann kommt eben im Gegensatz zu dem, dass man sagt, ja, das ist schön und das ist idealistisch, kommt raus. Nein, es ist ziemlich grausam, was heute geschieht. Also es ist eine ziemliche Katastrophe, was heute geschieht, weil diese Sachen so weit gezogen sind, dass zum Beispiel gibt es Lehrer, die sagen, ich gehe hier hin wegen dem Geld. Das geht gar nicht. Na, das Geld ist sozusagen der große Spiegel und Auffangschirm für die völlige Ideenlosigkeit geworden. Im Geld staut sich die Ideenlosigkeit als Potenz, man könnte ja mal was machen. Oder eben auch als drüber hinwegtäuschung, dass unsere Probleme heute wahrlich nicht die sind, dass ich genug zu essen und anzuziehen habe, sondern dass unsere Probleme heute ganz anderer Art sind. Mhm. Also zum Beispiel der Art sind, was passiert mit den Kindern? Wie ist heute Schule? Was ist daraus geworden? Oder ich kann auch sagen, Sie haben es ja angesprochen, ich finde Beziehungsarbeit ist richtige Arbeit, geistige Arbeit ist Arbeit, Entwicklung an sich selber ist Arbeit, bis hin zu den ganzen globalen Fragen, von denen wir nicht verschont sind, wo ganz viel Arbeit ist. Und die wird nicht gemacht von Konzernen und nicht von Unternehmen. Überall, wo da dann das, was da eben ja natürlich heute lebt, an Profit reinkommt, ist es schon wieder etwas, was zumindest häufig gar nicht zu irgendeiner Verbesserung beiträgt. Es braucht andere Arbeit. Es gibt diese Ideologie ja auch, dass die Leute gar nichts denken können, wenn sie hören Grundeinkommen oder wenn sie hören, dann gehen die vielleicht nicht mehr für Geld arbeiten, ist die Vorstellung, dann arbeiten die nicht. Das ist für mich dann immer schwer, das zu verstehen, aber ich verstehe schon, die denken, wer nicht für Geld arbeitet und nur für Geld ist es ja Arbeit, der tut dann nichts, der hat dann Freizeit. Das ist aber, als wenn jemand irgendwie die Welt schon mit Brettern vernagelt hat. Überhaupt dann fängt man ja an, was zu tun vielleicht. Mhm. Vieles, was heute bezahlt ist, ist ja ziemlich unnötig. Ist ja oft auch nur, um irgendwo nochmal Produkte in den Markt zu drücken, die kein Mensch mehr braucht. Mhm. Also diese Selbstverständlichkeit, mit der davon ausgegangen wird, bezahlte Arbeit sei Arbeit und das sei auch gesellschaftlich wertvoll, ist, glaube ich, dringend zu hinterfragen.
Lassen Sie mich noch einen Gedanken aufgreifen, den Sie gerade vor ein paar Minuten gesagt haben, weil den finde ich sehr spannend, weil er diesen ganzen Fragenkomplex von der anderen Seite her öffnet. Und Sie haben das auf den Lehrerberuf bezogen und haben meines Erachtens richtigerweise, zumindest ist es mir sehr einsichtig, gesagt, wenn ein Lehrer nur oder hauptsächlich des Geldes wegen Lehrer ist, kann der seinen Job nicht erfüllen. Ich glaube, was sich hier zeigt, ist eine ziemlich spannende Sache, der es wirklich wert ist, auch nachzugehen, zu sehen, weil ich glaube, das ist jedem einsichtig, gerade bei Lehrerberufen, aber das ist bei ich würde sagen, wahrscheinlich bei allen Berufen letztendlich so, aber bei diesem Beruf ist es einfach so offensichtlich, wenn mein Motiv das Geld verdienen ist, wie kann ich hier ein guter Lehrer sein? Das heißt aber, wenn ich dann die Berufstätigkeit auf das Geldverdienen fixiere ich das Motiv ja, unser Motiv auf etwas, das eigentlich dem eigentlichen, was es braucht, was es für mich braucht, um diesen Beruf voll als Pädagoge ausfüllen zu können, zumindest nicht förderlich ist. Es ist ja nicht das mehr Geld, das ihn einen guten Lehrer ausmacht, sondern es braucht andere Dinge, um wirklich Menschen als Pädagogen in ihrer Arbeit exzellent werden zu lassen, wirklich tolle Lehrer werden zu lassen. Aber das zu sehen, weil das wirklich die andere Seite des Arguments ist, wenn wir immer auf das Geld schauen, dass wir eigentlich mit dieser Fixierung oft dem im Weg stehen, das, was wir machen, wirklich so zu machen, wie unser Arbeitsbereich es braucht, in diesem Fall Arbeitsbereich Schule.
Ja, genau. Und das würde ich jetzt aber bei der Person lassen. Also das würde ich, wenn jemand keine Idee hat und dann Lehrer wird, weil er da Geld verdienen kann und weil ihn das auch in Ruhe lässt und er gar nicht erst in die Welt reingehen muss und gleich irgendwie andere vor sich hat, die er rumstupsen kann, dann ist das natürlich auch sein Persönliches. Und dann würde ich sagen, dass wenn dann Geld sozusagen wirklich die Motivation ist hauptsächlich, dann ist das schon ein ziemlicher Ausdruck von Antriebslosigkeit und Ideenlosigkeit. Und so Leute können wir, also es klingt jetzt böse, so Leute können wir nicht gebrauchen. Mhm. Leute, die für Geld arbeiten, können wir nicht gebrauchen. Also dass Leute Geld verdienen, auch beim Lehrer zum Beispiel, finde ich super, wenn Lehrer richtig viel Geld verdienen, weil es eine total super Arbeit kann es jedenfalls sein, ist auch unterbezahlt teilweise. Es kommt dann aber auch noch hinzu, was ist denn eigentlich Lehrer? Ist es jetzt wirklich Lehrer angestellt? Müsste man mal überlegen, ob wir die Schulpflicht mal wieder abschaffen. Die ist eingeführt worden, unter ganz anderen Verhältnissen. Ist es richtig, dass das irgendwie so wie heute als Ausbildungsmaschine verstanden wird, wo die Ressource Mensch zugerichtet wird für eine Wirtschaft, die es morgen gar nicht mehr gibt? Muss da nicht ganz umgedacht werden? Gibt es überhaupt diese faule Haltung, man könnte Lehrer werden und das wäre ein Beruf, den man studieren kann? Gibt es überhaupt noch? Und wie wird da studiert? Was ist mit der Lehrerausbildung? Was ist mit den Kindergärten? Und so weiter. Ich finde, die Frage ist eben viel größer und man merkt, hi, jetzt sind die Menschen mal gefragt, sich wirklich was zu überlegen. Und mit einem Grundeinkommen ist eine viel stärkere Möglichkeit da, Dinge zu tun, die tatsächlich für Kinder interessant sind. Also nicht die Kinder zu triezen und zurechtzuschlagen, bis sie gar nichts mehr sagen, sondern zu gucken, was ist das attraktive Angebot an Kinder zum Lernen und nicht das, was Erwachsene auch nicht verstehen, sondern das, was die interessiert. Zum Beispiel, was ist das Verhältnis von einem Lehrer zu einem Kind? Also ganz bestimmt nicht, was heute ganz viel ist, dass die Lehrer eigentlich Angst haben vor den Kindern, weil die sind noch nicht richtig abgerichtet. Und das ist dann unmittelbar und dann gibt es das sehr viel, dass es da eigentlich Mauern gibt und so weiter. All diese Sachen, die heute alle weggedrückt werden unter der Ideologie, es gäbe ja Anstellungsverhältnisse und Berufe, und das Geld ist die Legitimation für alles. Das würde zumindest ein Stück weit in Bewegung kommen. Und das ist nicht harmlos. Das ist nicht nett. Das ist nicht, ach, wie schön. Das ist eine ziemliche Herausforderung, die uns die ganzen Entschuldigungen, die wir haben vor den Verbrechen, die wir dauernd begehen und mitbegehen, etwas runterfallen lässt. Ich sage das jetzt extra so drastisch, weil immer so getan wird, als wäre doch alles so nett und gut und jetzt kommt dann noch so eine Luxusidee, wo die Leute noch ein bisschen fauler werden. Und zudem möchte ich das sagen, nein, es kommt endlich was, dass wir die Dinge besser machen können.
Herr Schmidt,
das ist eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen.
Ja. Herr Schmidt, ich hätte noch viele Fragen. Wir sind auch in unserer Sendezeit schon sehr fortgeschritten und ich möchte doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch noch die Gelegenheit geben, sich in dieses Gespräch mit einzubringen. Dazu ganz kurz für diejenigen von Ihnen, die sich per Telefon einbringen wollen, die Einwahlnummern in Deutschland 0892 206 1640, in der Schweiz 043 508 0389, in Österreich 072 088 0877, der Einwahlcode 1899 747, gefolgt von der Raute-Taste 1899 747. Und dann, wenn Sie sich eingewählt haben, können Sie sich sichtbar machen, dass wir auch hier sehen, dass Sie sich ins Gespräch einbringen wollen, indem Sie die Stern-2-Tastenkombination als letztes noch drücken, also Stern-2, dann sehen wir hier am Bildschirm, dass Sie symbolisch die Hand heben und wir können Ihre Leitung freischalten. Also Sie können nach dem Einwahlcode dann noch die Stern-2 drücken und dann sehen wir, dass Sie sich ins Gespräch hier einbringen wollen. Mittlerweile haben wir aber auch einige Anfragen hier per E-Mail und ich würde gern eine oder die andere hier auch vorlesen. Da ist eine Frage einer Hörerin, die schreibt, wenn Sie losfantasieren, würde in einer Welt mit Grundeinkommen die Erwachsenenbildung anders werden? Würde sie nicht sehr viel wesentlicher werden? Oder anders gefragt, wie würden Menschen mit Grundeinkommen auf den Sinn ihrer Tätigkeit kommen?
Habe ich die jetzt richtig verstanden, die Frage? Ich weiß es nicht.
Ich kann sie noch mal kurz...
Wie würden Menschen mit Grundeinkommen auf den Sinn... Ist das, heißt das, die würden dann vielleicht nicht mehr auf den Sinn ihrer Tätigkeit kommen?
Nee, ich habe es eigentlich umgekehrt verstanden. Ob sie... die Fragestellung nicht viel wesentlicher werden? Würden Menschen mit Grundeinkommen auf den Sinn ihrer Tätigkeit kommen?
Also, ich glaube, dieses ganze Thema lebenslanges Lernen zum Beispiel, heute ist das auch so als nett und das soll man machen und damit ist es korrumpiert. In Wahrheit ist es, glaube ich, so, im Leben sind dauernd Situationen, wo man extrem lernen müsste und muss und auch die Zeit dafür braucht und die hat man nicht. Und mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre diese Grundmaxime des Lebens, dass es nämlich dauernd um Veränderung, um Lernen geht und dauernd auch das braucht, dass ich auch wieder die Zeiten habe, da was aufzuarbeiten, dass das viel stärker wäre und viel existenzieller. Existenzieller jetzt eben nicht dann im materiellen Sinne, sondern existenzieller in dem, was mich Welt angeht oder was ich selber auch mir angehe. Das denke ich, ja klar.
Sehr schön.
Ich möchte eins dazu
sagen. Ja, gerne.
Ja, Entschuldigung. Ja, vielleicht einen kleinen Punkt, der mir nur dazu einfiel, ein Argument, weil ich es erstmal falsch verstanden hatte, dass Menschen sagen, wäre das nicht gewesen, dass ich Geld brauche, wäre ich in meinem Leben auf vieles nicht gekommen, wo ich heute froh bin, dass das so ist. Der Mensch braucht auch Druck, er braucht auch dieses Empfinden, es dann wirklich selbst geschafft zu haben. Und diese Sache, dass ich Geld verdienen muss, um zu leben, hat in meinem Leben viel bedeutet, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die ich nicht missen möchte und Wege getan habe, die jetzt eigentlich gut sind. Das ist ja ein Argument, was auch dagegen spricht. Und das will ich nur erwähnen. Das kommt von manchen Menschen. Das ist, glaube ich, auch für viele Menschen ein Erlebnis. Das kann ich auch von mir sagen. Ich kann aber dann dazu sagen, ja, das ist schon gut, aber das ist eigentlich eine Existenzialität der Vergangenheit. So leicht ist es dann nicht mehr.
Eine Frage, die von einem Hörer kommt, der Sie offensichtlich persönlich kennt. Er schreibt, lieber Enno, inwiefern geht es beim Grundeinkommen wie bei der Frage nach mehr Demokratie in Deutschland um das uns wechselseitige Zutrauen, um Vertrauen wollen, um eine Willensschule in mir selbst? Ich ahne da etwas, doch deine differenzierte Sicht hilft. Herzlich, Konstantin.
Ah, Konstantin. Hallo, Konstantin. Ich will es mal so sagen, es gibt das Auftreten des Menschenrechts. Wenn man sich das mal überlegt, ich empfehle es allen, es ist ein langes Thema, dann merkt man, das ist unglaublich, das ist auch heute nicht im Bewusstsein, das steht nur auf dem Papier, das gibt es gar nicht. Also ein Menschenrecht, das ist ein Recht, das vom Menschen ausgeht, das kannst du nur finden, wenn du, und jetzt sage ich was, das passt wahrscheinlich in Ihre Sendung, wenn du im anderen ein Wesen siehst, und zwar also eine Entität, eine in sich geschlossene geistige Wirklichkeit. Sonst gibt es gar kein Menschenrecht. Es gibt dann gar nicht, dass das vom Menschen etwas ausgeht, was Recht ist und was selbstverständlich, egal wie der ist und was der macht und was auch immer, von niemandem weggenommen werden kann, von niemandem relativiert werden kann. Und in dem Sinne, glaube ich, ist dieses Wort Zutrauen ziemlich eine harte Geschichte. Das heißt, es ist wirklich die Entscheidung, sehe ich andere Menschen als Menschen oder nicht? So würde ich das sagen. Und da ist direkte Demokratie identisch mit bedingungslosem Grundeinkommen, weil beide gehen davon, also sagen, der Schritt ist notwendig, der Freiheitsschritt ist notwendig, dass ich dem anderen zutraue, sich eine Meinung zu bilden, eine Lebenserfahrung zu haben, die in diese Welt gehört und die in unsere gemeinsame Findung von dem Richtigen reingehört. Wie ich beim bedingungslosen Grundeinkommen sage, jeder Einzelne ist fähig, seinen Ort zu definieren, wo er mit seiner Lebenszeit und seiner Arbeitskraft beiträgt zu dem, was für alle gut ist. Das ist das Zutrauen, ja, aber ich würde es auch ruhig nochmal so in dem Zusammenhang jetzt hier schärfer machen. Es ist die Frage, ob ich überhaupt Mensch wahrnehme oder nicht.
Ja, das macht sehr viel Sinn. Da passt vielleicht auch die nächste Frage dazu. Da fragt auch ein Hörer, Die Frage nach dem gesicherten Grundeinkommen scheint eng verzahnt zu sein mit der Frage, wofür arbeiten. Der Wert von Arbeit an sich, die Frage nach dem Sinnvollen darin, scheint plötzlich viel mehr Gewicht zu erhalten als die Frage nach der Entlohnung und dem Äquivalent von Arbeit. Allein dieser Impuls, dass man an dieser Stelle tief und tiefer nachdenkt, hat in erster Linie nicht eine ökonomische, sondern eine soziale und vielleicht sogar eine spirituelle Dimension. Ist es nicht eine spirituelle Dimension, weil die Frage, wie und wofür man lebt, Autonomie und bewusste Reife im Menschsein als Qualität erfordert?
Ja, herausfordert. Genau. Ja, klar. Und Spiritualität ist immer so ein gefährliches Wort, weil man darunter natürlich schnell auch was Abgedrehtes, Abstraktes findet. Aber ich glaube, wenn man das mal runterschraubt und sagt, das können wir uns auch nicht mehr leisten, dass dieses Wort Spiritualität einfach aus der Gesellschaft ausgeschlossen ist, weil es lebt natürlich dauernd in allem mit. Und es ist dann auch vielleicht heftig, das wahrzunehmen. Klar, ist es etwas, was Spiritualität mitfordert, weil ein Mensch ohne Spiritualität ist eben gar kein Mensch. Das ist halt dann eben was anderes. Und das macht das Grundeinkommen, wie vieles andere, denke ich, bringt es das in Bewegung. Und zwar durchaus, wie es ja auch da jetzt in der Frage war oder in dem Kommentar war, als Herausforderung. Es ist nicht gerade schön. Also es ist nicht nett. Diese Dinge, diese Fragen, was ist das, was ich wirklich tue, wo bringe ich mich wirklich ein, sind sehr, sehr viel anspruchsvoller, als wenn ich so von Jugend auf dann irgendwie meinen Trott vorgezeichnet habe und mit 50 feststelle, dass das eigentlich nicht mein Leben war.
Und wo ich auch in meinem Menschsein auf eine ganz andere Weise gefordert bin, die Frage nach meinem Menschsein überhaupt zu stellen.
Ja, und die Verantwortung auch. Das würde ich dann auch betonen. Also ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, diese Tendenz, dass es mit dem, das meint jeder, wie es meint, aber Menschsein und Sinn und so, es hat immer so ein bisschen die Tendenz für viele, dass das so ins Süßliche geht oder in was Träumerisches. Und für mich ist das Erleben gerade umgekehrt. Nein, es geht in das Konkretere. Es geht in das Handfestere. Es geht in das Unmittelbarere. Es geht auch in das Herausfordernde und Verantwortungsfordernde. Es gibt ja die Argumentation natürlich viel, ja, der Mensch ist für sich selbst verantwortlich, der muss sein Geld selber verdienen, Punkt. Ich würde mal sagen, das ist eben eine Abnahme der Verantwortung, dass alles mit dem Geld dann schon eingelöst ist, wofür ich Geld verdiene, das ist dann schon verantwortet, Punkt, muss ich mir keine Gedanken machen. Mit dem Grundeinkommen kommt der Gedanke stärker rein, nein, ich muss es wirklich selber verantworten. Und ich bin herausgefordert zu tun, was ich verantworten will, nicht nur kann, sondern auch will. Verantwortung wird enorm mehr in den Vordergrund treten mit einem bedingungslosen Grundeinkommen.
Noch eine letzte Frage, die in eine ganz andere Richtung geht. Bonhörer fragt, ist ein weltweit umsetzbares bedingungsloses Grundeinkommen nicht abhängig von einem weltweit geteilten globalzentrischen Bewusstsein? Kann man von Kulturen, die noch nicht in der Moderne angekommen sind oder gerade dorthin hineinwachsen, ein solches Bewusstsein erwarten?
Nein, das kann man nicht erwarten. Und es wird auch in anderen Ländern anders sein. Und es muss auch von überall aus den Kulturen selber aufsteigen. Aber das ist eben das Tolle an dieser Sache mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass man dann eine höchst sinnvolle, spannende Entwicklungsarbeit und Gestaltungsarbeit und auch Arbeit an sich selbst hat, über einen längeren Zeitraum, denke ich, in dem, was alles passiert. Also jetzt zum Beispiel in der Schweiz haben wir das hinbekommen, dass so viele Schweizerinnen und Schweizer gesagt haben, das wollen wir diskutieren, darüber wollen wir dann auch abstimmen. Das hat ausgelöst, dass in den Vereinigten Staaten die Diskussion zumindest in vielen Fernsehsendern und Zeitungen aufgegriffen wurde für die USA. In Ungarn übrigens auch und so in ein paar anderen Ländern auch. Jetzt geht es hier einen Schritt weiter. Jetzt gibt es in Deutschland das. Jetzt ist auch das direkte Demokratie, denke ich, ist ein Parallelthema. Da passiert was weiter. Es tauscht sich ja auch aus. Und ich denke immer, wir hier im Goldenen Westen mit tatsächlich ja ziemlich guten Lebensverhältnissen haben die natürlich auch auf Kosten dessen, was da auf den anderen Seiten runterkippt. Und es ist Verantwortung auch, dass wir diese Schritte weiter tun, die nicht so einfach sind, die uns nicht so im Sessel sitzen lassen wie mal Spenden für. oder mal irgendwie woanders, wo die Probleme noch sehr simpel aussehen, also krass sind, schlimm sind für die Menschen, aber von mir selber keine Bewusstseinsarbeit brauchen. Wir sind auch verantwortlich, hier damit anzufangen, damit das weitergeht in anderen Ländern, damit man Erfahrungen sammelt und damit das eben global werden kann. Und es wird etwas sein, was sicherlich von Mensch zu Mensch geht und was sicherlich eins zu eins immer Kontakte sind und was vielleicht auch lange braucht. Aber was global ist, genauso wie Menschenrecht ist ja auch global. Und Lebensrecht, also das ist das Recht auf Leben, ganz einfach.
Herr Schmidt, herzlichen Dank. Wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen. Vielleicht noch ganz kurz auf der Website www.grundeinkommen.ch gibt es unter anderem auch Ihren Film, der hier wirklich sehr empfehlenswert ist, aber auch sonst einige Informationen. Wir haben natürlich nur einen kleinen Ausschnitt der Fragen für Grundeinkommen anschneiden können, aber ich glaube, dass wir gerade in Bezug auf den Kulturimpuls und eben schon den Kulturimpuls, den es auslöst, über diese Frage zu sprechen, hier ansprechen konnten. Herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
Schön Ihnen auch. Schönen Abend.
Einen schönen Abend aus Frankfurt.
Danke.